Da muss man ganz stark auch differenzieren, was einen eben berührt und was einen halt nicht berührt. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Lebenskonzept, aktiv auszumisten und zu sagen, I don't give a fuck. Ganz ehrlich, geh weg, so, lass mich in Ruhe. Hallo ihr Moneypennies und ganz herzlich willkommen im Madame Moneypenny Podcast. In der aktuellen Podcast-Folge wurde ich von Dennis Fischer von 52 Ways zum Thema Erfolg interviewt. Dennis hat im letzten Jahr ein Buch veröffentlicht und daraus jetzt auch einen neuen Podcast gemacht. Checkt den auf jeden Fall mal aus. Ich spreche mit ihm über die prägendsten Phasen in meinem beruflichen Leben bisher, darüber, in welche ETFs ich investiere, zwinker, zwinker, was ich von Robo-Advisern halte und was uns davon abhält, ins Tun zu kommen. Außerdem erzähle ich, warum ich dank euch nun meine Bücher nach Farben sortiere. Viel Spaß beim Reinhören.
Ja, hallo Natascha, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Hallo, danke für die Einladung.
Oder nenne ich dich Madame Moneypenny, wie wirst du lieber angesprochen?
Natascha ist schon ganz gut. Okay. Das können wir gerne schon so machen.
Sehr schön. Genau, die erste Frage beantworte ich mir gleich mal selbst, beziehungsweise du hast sie in deiner 100. Podcast-Folge so schön beantwortet, nämlich was du als kleines Kind werden wolltest. Da hast du gesagt Radiomoderatorin, richtig?
Ja. Und, das stimmt.
Du hast ja auch zu Hause irgendwie, erzähl mal kurz, du hast ja auch so auf deinem Schreibtisch das irgendwie aufgebaut, oder? Mit deiner Lampe als Mikrofon und so, das war echt cool.
Ja, tatsächlich. Ich fand Radio immer ganz toll. Also generell Journalismus, aber dann hat mir das Radio, hat es mir irgendwie angetan. Mhm. Und als Kind habe ich dann wirklich mir so meinen Schreibtisch, also da ging ich dann anscheinend schon mindestens mal zur Grundschule, mein Schreibtisch schon ein bisschen umfunktioniert in so ein kleines Studio, so wie ich mir das vorgestellt habe, wie das so ist. Also ob so die Schreibtischlampe, das war dann mein Mikrofon, da habe ich dann reingesprochen. Dann hatte ich irgendwelche Stifte und weiß nicht, Korken oder so, Kronkorken von meinen Eltern und habe damit dann quasi so mein Mischpult imitiert und habe dann quasi anmoderiert und Musik gespielt und abmoderiert und irgendwelche Hebelchen geschoben und gedrückt und so.
Ja, Wahnsinn. Das klingt echt cool. Und seit du quasi Radiomoderatorin wolltest, so bis heute, wenn du mal zurückblickst, aber abgesehen davon hast du natürlich heute ja schon einen ähnlichen Job, auch einen sehr erfolgreichen Podcast, von daher hast du ja ein bisschen was davon herumgesetzt.
Ein bisschen schon, ne? Ja, genau, in die Neuzeit übertragen.
So in der Zwischenzeit, was waren denn so die zwei, drei wichtigsten, prägendsten Momente oder Phasen in deinem Leben, würdest du sagen?
Meinst du beruflich jetzt hauptsächlich?
Ja, hauptsächlich beruflich, genau.
Die größten Phasen, also würde ich sagen, erstmal so mein Bachelorstudium, einfach weil es so raus aus der Schule und oh, da gibt es ja noch eine ganz andere Welt und es ist ja eben nicht nur auswendig lernen, sondern man darf ja auch eine eigene Meinung haben. Das ging mir in der Schule irgendwie immer sehr stark unter. Es war so eigene Meinung haben und so, das ja analysiert das Gedicht und entweder ist es richtig oder ist es falsch. Dann war halt nicht so super viel. Gott sei Dank war ich ziemlich gut in Gedichte interpretiert, okay. Aber trotzdem fand ich das irgendwie immer doof. Das hat sich dann im Studium so ein bisschen aufgeweicht. Das war so mein erster Schritt raus aus der eigenen Suppe sozusagen. Mhm. Auch mit Ausziehen und so weiter von zu Hause weg so ein bisschen. Das war auf jeden Fall ein großer Schritt hin zu allem, was dann noch kam. Da habe ich zum Beispiel auch meinen Mitgründer für WG-Suche kennengelernt während des Studiums. Mhm. Von daher war das schon ein großer Meilenstein. Dann würde ich sagen, mein Einstieg ins Berufsleben an sich. Also ich war ja durchaus auch mal ein paar Jährchen festangestellt, wenn es auch nur knapp 2 Jahre waren.
Aber immerhin, ne?
Immerhin, ja. Ich habe ein bisschen Corporate-Luft geschnuppert und das fand ich aber auch gut. Also zwischendurch Praktika gemacht und so weiter. Mhm. Und dann, ich sag mal so, meine erste große Stelle war dann eine Praktikumsstelle bei Google.
Okay.
In Hamburg, also da wieder die Stadt verlassen und
raus. Ah, cool, in der ABC-Straße.
Genau, in der ABC-Straße am Gänsemarkt.
Da war ich auch schon mal, das ist cool.
Ja, genau. Und also das war auf jeden Fall nochmal so, boah, was geht denn hier eigentlich ab? Also so richtig raus aus allem. Und dann natürlich meine Gründung danach. Also ich habe ja dann erst WG-Suche gegründet, als ich dann bei Parship angestellt war. Also Parship war so in Hamburg, zu der Zeit war ich in Hamburg. Und Parship war so mein erster richtiger, fester Arbeitgeber. Wie gesagt, keine 2 Jahre gehalten. Dann habe ich währenddessen WG-Suche gegründet und dann mich damit selbstständig gemacht.
Und, ja, dann, und
dann kam natürlich auch schon mal der Moneypenny.
Genau, das wäre jetzt auch die nächste Frage, womit du ja heute so dein Geld verdienst. Also machst du ja auch tausend Sachen natürlich, Podcast haben wir schon angesprochen, YouTube-Kanal und so weiter, du bist auf Facebook sehr aktiv, aber ich kenne es ja selbst, über die ganzen Kanäle kommt ja erstmal zumindest kein direktes Geld rein. Das heißt, womit verdienst du dein Geld dann?
Ja, also ich teile es relativ strikt auf in Free-Content und Paid-Content. Mhm. Also der Free-Content ist bei mir dementsprechend free und auch nicht mit Werbung voll gekleistert. Also wer weiß, was in dieser Phase, in der wir gerade stecken, was da noch alles, was ich da noch alles tun müsste oder mich vielleicht auch mal auf andere Wege begeben müsste. Ja. Aber ich versuche das eigentlich so gut wie werbefrei zu halten. Und womit ich dann Geld verdiene, ist einmal Affiliate. Mhm. Also das heißt, wer auf meinem Blog rumstöbert und dann der typische Amazon-Link da draufklickt und was kauft. Und oder bei Banken, deren Depots oder Konten ich dann empfehle, wo ich selber auch aktiv bin, da bekomme ich dann auch eine Provision, wenn jemand über meine Empfehlungen da quasi Kundin wird. Mhm. Das ist ein Einkommensstrom und dann tatsächlich ausschließlich meine Kurse, meine Online-Kurse, den Online-Kurs zum Vermögensaufbau und natürlich einmal im Jahr mein Mentoring, das ist so tatsächlich der große Batzen, also eigentlich Online-Kurs und das Mentoring und dann noch so ein bisschen mit Vorträgen, aber tatsächlich zu vernachlässigen.
Ja, und Buch leider auch zu vernachlässigen. Ich habe jetzt auch meine erste Abrechnung von meinem Buch bekommen und dachte mir, oh ja.
Da darfst du nicht drauf gucken, ey. Da darfst du echt nicht drauf gucken. Genau. Aber ja, das weiß man im Zweifel ja auch vorher. Also mein Buch war auch nur über die es war halt Markenstärkung und Bekanntheit, Geld.
Ja, klar. Aber es ist extrem erfolgreich. Es liegt noch in allen Läden, in denen ich irgendwo bin, in großer Auflage. Also es ist cool.
Ja, definitiv.
Meine Freundin liest es auch gerade tatsächlich. Sie hat ein bisschen länger gebraucht. Ich habe sie schon dreimal wieder auf den Nachttisch gelegt, aber jetzt liest sie es. Und ist echt super Storytelling. Also gefällt mir gut. Damit sind wir auch schon mitten im Finanzthema. Deswegen habe ich dich ja auch eingeladen, vor allem zu dem Podcast, dass wir ein bisschen über passive Geldanlage sprechen, worum es ja auch in dem Buchkapitel geht. Was war denn so deine erste, sagen wir, fangen wir mit der aktiven Geldanlage vielleicht an, oder was war deine erste Aktie, dein erster ETF? Kannst du dich noch erinnern, wann du was zum ersten Mal gekauft hast in deinem Leben?
Ja, also ich habe mit ETFs angefangen.
Okay.
Und auch sehr lange strikt ETFs durchgehalten. Ich glaube, letztes Jahr hatte Facebook so einen Dip drin. Ich weiß nicht, ob das da Cambridge Analytics oder irgendein Skandal war da. Da habe ich bei Facebook zugeschlagen. Das war meine erste Einzelaktie.
Ach, krass.
Und so viele habe ich tatsächlich. Also ich bin Facebook jetzt in der Krise, habe ich auch nochmal ein paar andere Sachen zugeschlagen, sowas wie Amazon, als die runtergerutscht sind.
Ja.
Aber das ist tatsächlich nur so. Also das ist halt Spielwiese. Ne? Ansonsten ETFs, relativ simpel, breit gestreut. Da habe ich verschiedene ETFs, einmal auf Aktien weltweit, einmal Schwellenländer, Immobilien, Rohstoffe. Mhm. Und auf den Nasdaq habe ich auch noch ein ETF. Das ist so ein bisschen so meine Technik. Meine Technik, Affinität, heißt das so, Affinität?
Ja, schon, genau.
Glaube ich schon, meine Technik-Affinität, die da ein bisschen zum Tragen kommt, aber relativ, ein bisschen P2P-Kredite mache ich auch noch.
Ah, okay. Ja, aber genau. So aber Optionsscheine oder so richtig zocken,
um Gottes Willen,
gar nicht.
Da hat mich letztes Mal ein Freund hat versucht, mich da ranzuführen, als ich dann schon so seinen Dashboards gesehen habe, dachte ich so, oh Gott, den ganzen Tag davor. Und manche Sachen sind halt auch krass. Also dann so Hebelprodukte, das ist natürlich dann auch hoch Risiko. Da kannst du innerhalb von Sekunden einfach komplett alles verlieren.
Genau, ja.
Da bin ich wohl schon beim Zugucken, wo ich schon nervös.
Ja, da musst du da echt viel Zeit reinstecken. Und ständig auf dem aktuellen Stand sein.
Also von daher lieber passiv.
Ja. Warum, also ich habe ja auch irgendwie mich das in den letzten Jahren viel mit auseinandergesetzt, auch wir sprechen ja noch über ein paar Buchempfehlungen vielleicht, neben deinem eigenen Buch natürlich, aber warum lernen wir da sonst so wenig, frage ich mich immer. Warum kriegt man das nirgendwo beigebracht? In der Schule nicht, von den Eltern auch nicht wirklich gut. ETFs gab es noch nicht so vor 20, 30 Jahren vielleicht, als die Eltern mal mit der Finanzanlage angefangen haben, aber ich frage mich immer, hast du da jetzt irgendwie schon eine Antwort drauf gefunden in den letzten Jahren? Warum?
Ja, also ich meine, damit wir es lernen, muss uns halt jemand lehren. Und ich glaube, da ist eigentlich das Bottleneck. Also wer soll es machen? Unsere Eltern, also wenn man Glück hat, hat man Eltern, die da ein bisschen aktiv sind. Also meine zum Beispiel auch so 0,0, minus 0 gar nicht. Einmal mit so einem Sparkassenfonds irgendwie die Fingerchen verbrannt und dann nie wieder.
Ja, das ist häufig das Problem, ja.
ja, genau, das ist häufig das Problem, dass einfach die Aufklärung fehlt, dass die emotionalen Nachteile überwiegen gegenüber den rationalen Vorteilen.
Ja.
Gewinn, Verlust und so weiter und Rendite. Und ja, ich meine, jetzt gerade ist ja auch so eine Krisenphase.
Genau.
Und wenn ich mir so die Schulstrukturen angucke, denke ich mir auch so, ja, also weiß ich nicht, will ich dann Beamten vorne stehen haben, der mir erzählt, wie ich mein Geld anlege. Also nicht so richtig. Ohne jetzt Beamten was Böses zu wollen.
Nee,
aber man
genau,
bräuchte schon jemanden aus der Praxis, der das auch cool findet.
Ja.
Und der, ich sag mal, in der Wirtschaft tätig ist. Und nicht im Beamtentum, wäre jetzt so meine.
Jetzt, stimmt, wo du sagst, mir fällt es gerade ein. Wir hatten damals in der 11. Klasse, gab es ja so Wirtschaft und ich glaube Politik und Wirtschaft hieß das Fach, genau.
Mhm.
Und da hatten wir tatsächlich einen ehemaligen Börsenhändler von der Frankfurter Börse, der hat halt irgendwie ausgesorgt gehabt, dem war langweilig und der wollte jetzt noch ein bisschen was machen und dann ja, haben sie den als cool. Lehrer auf uns losgelassen und das war mega cool. Ja. Das war der Einzige, den wir da wirklich ernst genommen haben. So.
Genau, ja. Es gibt also, auch manchmal so Börsenspiele. Ne? Ich glaube, wir hatten in der Schule
genau.
auch so ein Börsenspiel, war dann veranstaltet, keine Ahnung von wem, vielleicht sogar von der Sparkasse oder so.
Ja.
Aber da wird natürlich wenig Grundlagenwissen vermittelt. Ne? Da spielst du ein bisschen rum und kaufst eventuell irgendwelche Aktien und guckst dann, was die machen. Aber das hat jetzt erstmal nichts mit dem gesamtwirtschaftlichen Kontext so zu tun. Und da
ja,
weißt du auch nicht, also da geht es halt um mehr oder weniger in Anführungsstrichen so aktiven Handel.
Ja.
Aber erstmal so richtig grundlegend, also Geldanlage ist ja schon advanced level, ne? Ist ja schon sehr fortgeschritten, also überhaupt einfach mal Umgang mit Geld in der Schule zu lehren,
ja, richtig.
Also so Taschengeld und wie funktioniert Geld und muss ich für Geld arbeiten? Ja, schon, aber nicht unbedingt die ganze Zeit.
Ja, wie kann ich was sparen? So. Genau, was sind meine monatlichen
genau,
Ausgaben?
Genau, sparen, keine Schulden.
Ja.
Also ich glaube, da mangelt es einfach an. Ja, ich meine, natürlich könnte man es hinkriegen. Natürlich könnte unsere Politik sagen, so jetzt führen wir das mal als Schulfach ein und sich dann darum kümmern, dass da vernünftige Menschen sitzen. Aber ich meine, über Schulsystem brauchen wir sowieso nicht reden.
Ja, nee, da werden wir auch nicht fertig heute, ich glaube.
Genau, was da noch so zu tun ist.
Ja, also, das stimmt schon. Nee. Aber ja, cool. Also ich glaube, dafür gibt es ja auch dich und deine Arbeit und die ganzen Kanäle, auf denen du tätig
andere,
bist. Und
genau.
Hoffentlich erreichst du damit auch schon viele Schüler. Das weil kann man gar nicht früh genug lernen, glaube ich.
Das stimmt, ja.
Und selbst wenn man nur 10 Euro im Monat zur Seite legt, verzinst sich dann halt auch auf Dauer, hoffentlich.
Genau.
Ja, viele deiner männlichen Kollegen, die auch gerade sehr, sehr prominent überall gefeatured sind, die Krise vorher gesagt haben und so weiter, die haben ja einen eigenen Fonds aufgelegt. Wann kommt dein erster eigener Madame Moneypenny Fonds, in den wir dann unser Geld reinstecken können?
Ach so, ja. Ist nicht geplant.
Warum?
Ja, dann müsste es wahrscheinlich ein aktiver Fonds sein, dass ich damit auch ein bisschen Geld verdiene und dann ist schon wieder schwierig.
Ja.
Also ist, glaube ich, schwierig zu sagen, hey, ETFs sind das Wahre und hier ist jetzt mein Fonds. Obwohl, ich meine, vielleicht könnte man tatsächlich irgendwas Passives zusammenstrecken. Es gibt ja auch den Arero-Fonds.
Genau, da habe ich auch ein bisschen Geld drin.
Ja. Genau, der ist ja auch jetzt kein ETF, weil es ein Dachfonds ist, aber auch kein aktiver. Sowas könnte man bestimmt machen. Also ich denke da tatsächlich gerade in verschiedene Richtungen,
okay,
wie man so diesen letzten Schritt noch einfacher machen kann. Also bis jetzt mache ich ja viel, also Bildung, Finanzbildung.
Ja.
Und irgendwann geht es dann aber trotzdem an die Produkte ran. Ja, mal gucken.
Ja, es ist, glaube ich, halt auch ein heikles Thema, da kann man sich schon echt die Finger verbrennen. Ich habe jetzt letztens
einen
Artikel im Handelsblatt, glaube ich, online oder so gelesen, wo sie halt so gesagt haben, ja, hier die tollen Krisenpropheten und deren Fonds und die haben halt auch alle jetzt in der Krise, sind die komplett in den Keller gegangen. Also der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, aber die haben da auch keine guten Absicherungen und so eingebaut. Also deswegen.
Nee, also der Einzige, der sonst immer Minus ist und jetzt gerade ins Plus dreht, ist der Dick-Müller-Fonds.
Okay.
Mit dem du die letzten 10 Jahre aber auch kein Geld verdient hast. Also
genau.
Das ist so, ja, diese Crash-Propheten, die kommen natürlich jetzt aus ihren Löchern geschossen und die sagen ja jedes Jahr ein Crash vorher und jetzt haben sie mal eigentlich recht. Es gibt so diesen schönen Spruch, eine kaputte Uhr geht auch einmal am Tag richtig und genau so ist das,
ja, das stimmt.
Bei denen auch.
Ja, und es ist ja auch mal leicht, einen Crash vorher zu sagen, weil irgendwann kommt er halt logischerweise.
Aber
dass
er
halt durch ein Virus ausgelöst wird, wussten sie halt auch nicht. Also.
Nee, genau. Ja.
Aber jetzt nochmal ganz konkret, genau, du hast ja vorhin auch schon gesagt, du empfiehlst auch Anbieter oder verdienst ja auch Affiliate-Provisionen. Was nutzt du denn für ein Depot oder welche Anbieter findest du am besten, gerade auch vielleicht so zum Einstieg in das Thema?
Ja, also ich hab natürlich verschiedene Depots, weil ich auch ein bisschen was ausprobiere. Mhm. Comdirect kann ich auf jeden Fall, also ich nutze Comdirect, das finde ich einfach sehr, sehr übersichtlich. Und die haben tatsächlich auch sehr viele ETFs im Sparplan. Das ist ja auch immer die Geschichte, Nicht jeder Broker bietet alles im Sparplan an. Und Sparplan ist ja also das Passivste vom Passiven. Ja, genau. Einfach nur einmal wie so einen Dauerauftrag anzulegen und dann wird das automatisch abgebucht. Da ist die Comdirect mit der ETF-Auswahl schon sehr weit vorne. Jetzt strömen ja gerade auch sogenannte Billigbroker, Gratisbroker.
Ja, oder die, ja genau, FlatEx, da war ich zwischendurch mal, die hatten ja so Flat-Fees quasi.
Ja, genau, da muss man ein bisschen gucken, die haben halt alle so ein anderes Modell. Jetzt kommen sowas wie Smart Broker und Trade Republic beispielsweise, sind jetzt relativ neu auch auf dem ETF-Markt. Die sind halt einfach super, super günstig.
Ja.
Also da könnte man, da habe ich jetzt auch letztens ein bisschen was gekauft, das ist halt seit 1 Euro fix oder so für den kompletten Kauf. Das ist natürlich extrem, extrem günstig.
Ja, das stimmt. Bei der Comdirect also ist schon eher so 10, 15 Euro.
Ja, mehr, genau, je nachdem halt. Ja. Genau, wenn man jetzt einmalig kauft, kommen da entsprechende Gebühren beim Sparplan auch. Da muss man sich irgendwie ausrechnen, ab wann wäre jetzt die Einmalanlage günstiger als der Sparplan.
Ja.
Hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Zum Beispiel Trade Republic ist halt nur in der App. Ja, ja, muss man sich auch wahrscheinlich dran gewöhnen. Ich habe schon gerne eine relativ große, ausführlichere Ansicht meiner Investitionen, gerade wenn es so ein paar verschiedene Sachen dann sind. Aber da kann man oft, also mit den beiden kann man auf jeden Fall schon mal nichts falsch machen.
Ja, cool. Alles. Nee, ich bin auch bei der Comdirect jetzt wieder gelandet, sag ich mal. Bin da eigentlich auch ganz, ganz happy. Ja. Die Gebühren könnten
auch. Ja, die haben auch eine gute App dazu und so.
Genau.
Auch, und ein super Kundensupport. Trade Republic habe ich den Kundensupport noch gar nicht ausprobiert oder auch bei anderen nicht so richtig.
Ja, ja.
Weil ich tatsächlich Comdirect auch am meisten nutze und die haben einen Chat und melden sich super schnell und so. Also da habe ich mich
eigentlich ganz gut. Das stimmt. Ja, daneben gibt es ja noch die ganzen Robo-Advisors. Also so Scalable Capital habe ich mal getestet. Dann die Benchmark. Die haben ja jetzt mittlerweile auch so eine Art Robo-Advisory. Hast du da schon welche ausprobiert oder was hältst du generell von denen? Was ist da deine Meinung zu?
Nee, ich habe die noch nicht ausprobiert, aber ich beobachte die sehr stark. Denn bis jetzt war es ja so, dass diese Robo-Advisor ja auch noch keine Krise mitgemacht haben.
Mhm.
So lange gibt es sie ja noch gar nicht.
Nee, genau.
Und das ist jetzt natürlich auch die Feuertaufe für die, mal zu gucken, okay, wie viel besser performen die denn tatsächlich als einfach mein stumpfes, selbst zusammengestelltes Weltportfolio mit irgendwie 2, 3, 4 ETFs, die einfach nur da liegen bleiben und gar nichts machen, außer dass ich halt nachkaufe, gegenüber einem Robo-Advisor, der 1% nimmt von allem. Klar muss ich mich nicht drum kümmern, aber auch dieses nicht drum kümmern kostet natürlich immer Geld.
Ja.
Also es hat Vor- und Nachteile. Es ist natürlich super, dass es relativ simpel ist, dass man da sehr einfach investieren kann. Ich finde, das ist aber auch immer gleichzeitig der Nachteil, weil die Leute oft einfach nicht wissen, was sie tun.
Mhm.
Und jetzt vielleicht in der Phase auch nicht so richtig wissen, was sie jetzt tun sollen. Ich meine, das sieht man ja in den Kursen, die purzeln ja runter, weil die Leute halt verkaufen. Und von daher bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie so die Robo-Advisor, wie wir auf die so in 1, 2 Jahren gucken, wenn das Ganze vielleicht dann überstanden ist, wie die so performt haben. Ich meine, damit werben die ja immerhin auch, dass sie dann auch doch wieder aktiv da eingreifen und ihre Algorithmen da dann eben die Entscheidung treffen, wann verkauft wird und wann gekauft wird.
Ja.
Dann müsste man zum Schluss mal abrechnen, ob sich das alles so richtig dann gelohnt hat.
Ne? Ja, das stimmt. Ich habe mein Geld leider wieder rausgezogen, oder was heißt leider? Ich hatte bei Scalable Capital jetzt, glaube ich, über 2 Jahre was liegen. Habe dann zwischendurch auch mal die Risiko, kannst ja dann auch so, wie heißt es, Value at Risk quasi, deine Risikostufe anpassen. Die war mir dann viel zu niedrig, da hat sich gar nichts getan. Dann habe ich es mal erhöht, dann ging es ein bisschen mehr bergauf. Aber letztendlich, ja, wurde das auch irgendwie so gefühlt zumindest von den monatlichen Gebühren dann immer wieder aufgefressen. Und es war nicht so richtig befriedigend. Und dann habe ich es letztes Jahr, irgendwann Ende des Jahres, quasi das Geld da rausgezogen. Von daher kann ich jetzt gar nicht sagen, wie sich das im Moment entwickelt hätte. Aber ist tatsächlich ein guter Punkt. Da lass uns mal da in 2 Jahren nochmal drüber sprechen. Und dann
bin ich wirklich gespannt. Ja.
Wie das so weitergeht. Mhm. Wenn man jetzt einsteigen will, dein Buch hat man gelesen. Was gibt es denn sonst noch so für Buchtipps? Du hast ja vorhin auch schon den Arero Weltfonds angesprochen. Das ist ja von Martin Weber, gell, heißt er, der das Buch dazu geschrieben hat, quasi genial einfach investieren. Und sonst noch so 1, 2 Buchtipps, vielleicht so 1, 2 für Einsteiger, die wirklich noch nicht so viel Erfahrung haben. Aber meine Freundin hat mich auch gefragt, nachdem sie jetzt da schon sich selbst mit auseinandergesetzt hat und so, was sind denn noch so 1, 2 Buchtipps für Leute, die da schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, schon ein paar Aktien vielleicht auch gehandelt haben, ein paar ETFs im Portfolio liegen haben?
Ja, also ich glaube, gute Bücher, wenn es wirklich um passives Investieren oder was heißt gut ist, sind eigentlich die besten Bücher, sind von Gerd Kommer. Mhm. Dr. Gerd Kommer, Investieren mit Indexfonds oder ETFs. Ich glaube, da hat jetzt auch ein Einsteigerbuch publiziert. Also das sind eigentlich, also anhand diesen Büchern habe ich es gelernt. Mhm. Und darauf baut auch mein Content auf. Also ganz viel ist darin, Weltportfolio nach Komma, wie er das da aufgestellt hat.
Ja.
Und das also ist hochwissenschaftlich, ja, das ist nicht Storytelling, Storytelling gibt es ja nicht.
Nee,
das,
genau.
Ist, das ist halt quasi harte Facts, aber auch immer mit ein bisschen Humor und Sarkasmus und ein bisschen paar Pointen und Übertreibungen an der einen oder anderen Stelle. Also das sind, glaube ich, wer jetzt sagt, okay, Börse, ja, finde ich gut, will ich mich mal näher mit beschäftigen. Da geht es jetzt nicht um Glaubenssätze aufzulösen oder so. Ne? Also nee. Da muss man schon quasi eine Stufe weiter sein. Und dann sind das tatsächlich die besten Bücher, die es auf dem deutschen Markt dazu gibt,
ja,
würde
cool.
ich sagen.
Ja.
Also das nee,
kann
sind genau
ich
die.
Unterstreichen, ja.
Ja,
das stimmt.
Also ansonsten so ein paar, klar, so ein paar Mindset, so Tony Robbins Money fand ich auch gar nicht so schlecht.
Ja.
Ist natürlich ein richtig fetter Schinken.
Ja, das stimmt. Ja. Wobei, man braucht wahrscheinlich genauso lang, weil es liest sich ein bisschen flüssiger als jetzt Gerd.
Ja, ist natürlich amerikanisch aufgepumpt. Ne?
Ja,
also ich
genau.
weiß nicht, das sind 700 Seiten und 200 hätten auch gereicht.
Dieses Buch wird dein Leben verändern.
Ja, genau. Ja, so auf 3 Kapitel, warum das Buch so geil ist.
Ja, genau.
Dass man zum Content kommt.
Ja, kurze Zwischenfrage. Genau, ja. Die hat ja. überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, aber ich habe bei deinen YouTube-Videos gesehen, du sortierst deine Bücher im Hintergrund nach Farbe, gell? Vielleicht auch noch ein Tipp für die Hörer und Hörerinnen, ja, mal nicht nach Thema, sondern nach Farbe die Bücher zu sortieren.
Das ist wirklich die meistgestellte Frage, die ich bekomme. Ob ich meine, also vor allem die Leute sehen es ja, weißt du, und dann ist
ja,
die Frage,
ja, genau.
ob ich meine Bücher nach Farbe sortiere. Ich schreibe immer nein, wieso denkst du denn? ja, das, also einfach finde ich es, also das habe ich, bin vor ein paar Monaten umgezogen, vorher war das auch nicht so, und dachte ich so, ach, okay, könntest du jetzt eigentlich mal machen. Erstmal finde ich schön, plus, immer wenn ich ein Buch gesucht habe, wusste ich, welche Farbe das hat.
Ja.
Und dann habe ich mir, okay, ja, komm mal, der ist doch rot-weiß, so, und dann habe ich nach einem roten Buch Ausschau gehalten, und jetzt dachte ich mir, okay, macht irgendwie doppelt Sinn, sieht
ja,
gut
stimmt.
aus, ist beruhigend, und ich finde die Bücher noch schneller, weil es nach Farbe so viel ist. Also kann ich jedem empfehlen.
Ja, ich probiere das gleich mal aus heute Abend. Weil ich habe ja auch so ein paar Ratgeber zu Hause rumstehen, genau, das dauert ein bisschen, aber
ja.
Sieht bestimmt ganz cool aus.
Auf jeden
du
Fall,
schreibst
ja.
aber nicht selbst ein neues Buch gerade, oder?
Nee, ich glaube, mit Büchern bin ich erstmal, ich hätte noch mal Lust auf ein Kinderbuch. Also ich habe immer mal so ein paar Ideen dazu oder auch einfach, weil ich relativ viele Fragen auch zu meinem Business selber auch gestellt bekomme, überlege ich immer mal wieder, aber es ist echt so ein Hassel, so ein Buch zu schreiben. Ich meine, du merkst es ja auch.
Ja, genau. Ja gut, was ja manche machen, was ich bisher, wo ich mich auch nicht durchregen konnte, ist halt so einen Ghostwriter zu nehmen, gell, dass du halt den Content lieferst und jemand anders schreibt es für dich zusammen.
Ja, ah, ich glaube, dazu bin ich zu sehr, ja... Weiß ich nicht. Also habe ich keine Erfahrung mit. Erstmal sträubt sich ein bisschen was in mir dagegen, weil ich denke, okay, wenn mein Name draufsteht, aber klar, die Person müsste man dann halt gut briefen und gut führen.
Genau, und am Ende gehst du ja trotzdem nochmal durch und korrigierst nochmal quasi und streichst raus, was dir nicht gefällt.
Ja,
also ich habe auch schon drüber nachgedacht, so wäre natürlich eine gute Möglichkeit, um sich Zeit zu sparen und trotzdem den Content drin zu haben, ist wieder ein bisschen teurer, aber im Endeffekt, ist ja eh ein Nullsummenspiel, so hoch, also.
Ja. Ist eigentlich auch egal.
Ja, cool. Jetzt waren wir so viel bei der Theorie und Bücher und Broker und so weiter. Jetzt würde ich gerne mit dir nochmal so drüber sprechen, wie kommt man denn jetzt machen? Also das ist auch so ein Thema, was mich immer antreibt. Mein 53. Kapitel im Buch heißt auch machen, 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 weil den Leuten mangelt es ja allen nicht an Wissen. Ja, die können sich bei dir und bei vielen anderen Podcasts anhören, Blogartikel durchlesen, YouTube-Videos noch und nöcher anschauen, aber wie schaffen die Leute das dann auch wirklich mal anzufangen, mal den ersten ETF zu kaufen, mal einen Sparplan einzurichten, mal ein bisschen Geld zu sparen? Was sind da so deine Tipps und Tricks oder aus deiner Erfahrung? Was ist so der, die Methode, wie du es schaffst, vielleicht die Leute wirklich ins Handeln zu bringen?
Also ich glaube, dass ganz viel Motivation zum Handeln einfach über Ziele kommt. Also sich zu überlegen, warum mache ich das eigentlich? Ich mache jetzt nicht einen ETF-Sparplan, weil Natascha gesagt hat, mache einen ETF-Sparplan, sondern ich überlege mir ja schon vorher, okay, warum will ich das jetzt eigentlich machen? Was ist mein größeres Ziel dahinter?
Ja.
Und das kann sein, ein Leben mit passivem Einkommen. Das kann aber auch sein, ich möchte Vermögen aufbauen, um meine Eltern im Alter gut verpflegen zu können oder um für meine Kinder, damit die ein dickes Polster haben.
Mhm.
Ich glaube, das ist ganz entscheidend, auch beim Thema Sparen. Also eigentlich ja sowieso überall. Also quasi, warum mache ich das?
Ja.
Ich glaube, deswegen können viele Menschen oder fällt es denen einfach auch schwer, einfach Geld zu sparen, weil sie nicht wissen, wofür. Und dann einfach nur Geld zu sparen, ja, und wenn ihr nicht weiß, wofür, dann brauche ich es halt auch nicht machen. Dann fehlt jegliche Motivation. Ich glaube, das ist schon mal so der erste Punkt. Das ist bei mir auch immer ein ganz großes Modul, Kapitel in allem, was ich mache, in meinem Buch ja auch. Erstmal, also was ist dein Ziel, warum machst du das? Weil darüber kommt die Motivation. Und wenn ich dann in die kleinen braunen Augen meines Sohnes oder meiner Tochter gucke und dann denke, okay, für die mache ich das, dann setze ich mich schon auf den Arsch und kriege das hin. Und dann lese ich auch mal so ein Buch. Und dann, ja, was auch immer gut funktioniert, ist zu zweit das zu machen, ne? Also dann einen Accountability-Partner zu haben, das ist auch zum Beispiel Teil meines Mentoring-Programms, da gehen die zu zweit durch und die ziehen sich gegenseitig mit und die haben wöchentliche Calls zu zweit, wo sie sich nochmal pushen und gucken, okay, habe ich mein Commitment für die Woche geschafft oder halt nicht.
Ja.
Also das ist, glaube ich, immer ganz gut. Und ansonsten, ja, was hält uns vom Tun ab? Das ist halt oft Angst.
Mhm.
Angst entsteht oft aus Unwissenheit und das heißt, Wissen aneignen ist auch ein ganz großer Trigger. Und dann auch mal mal die Panikkappe ein bisschen ablegen und auch zu wissen, okay, es ist halt ein Prozess, ne? Also investieren ist ein Prozess. Ich muss halt irgendwo anfangen, aber ich glaube, zu wissen, so ein ETF, den kann ich auch morgen wieder verkaufen, wenn es doch nicht so mein Ding war oder so. Ne? Das ist nochmal was anderes als Immobilien beispielsweise.
Mhm.
Also die Leute kaufen ja Immobilien wie bescheuert.
Ja, genau.
Also gerade in Deutschland.
Das sind ein bisschen andere Summen als ein ETF. Ja.
Genau, das sind ganz andere Summen. Plus, so schnell komme ich aus der Nummer auch nicht wieder raus.
Ja.
Also das ist was anderes als irgendwie 3 Klicks bei der Comdirect oder sonst wo. Und das dann wieder kaufen und verkaufen. Also das ist eigentlich meiner Meinung nach gerade mit Immobilien gegenüber Aktien total irrational, dass Menschen sagen, ja, ich nehme jetzt eine Immobilie. Also
ja, mit dieser einen Begründung halt, dass man dann immer im Alter halt eine abbezahlte Immobilie hat, in der man wohnen kann, aber ja, dass man da zwischendurch eine Menge Geld reingesteckt hat und ob man da wirklich dann noch wohnen will überhaupt und so, das ist eine
andere. Genau, und schon mal bei minus 25.000 Euro anfangen, aufgrund der ganzen Nebenkosten und so weiter.
Ja.
Das, also ich glaube, wie kommt man ins Tun über
wirklich Ziele
über Accountability.
Und dieses Angstthema war auch spannend, was du gesagt hast. Ja, sich halt mal klar werden, was hindert mich denn daran? Also wovor habe ich denn vielleicht Schiss, dass sich was verändert, dass ich mich ändern muss, dass irgendwie meine Freundinnen nicht mehr mit mir sprechen oder was auch immer. Oder dass ich halt nicht mehr so viel, wenn ich jetzt sparen will, dann kann ich halt nicht mehr jeden Abend irgendwie in eine Bar gehen oder was essen.
Dann das ist dann eine Sache von Prioritäten. Ne?
Ja, genau.
Ja. Oder auch, was sagt mein Umfeld? Ne? Also das hatten wir am Anfang, also wer investiert denn in Aktien? Die Aktienquote ist in Deutschland, glaube ich, bei 4% oder was? Also ich glaube schon. So um den Dreh und dann erzähl mal in deinem Umfeld, ja, ich mache jetzt was mit Aktien und Ideen. So, bist du das Wahnsinn, das kannst du doch nicht machen, ist doch alles Teufelzeug und
schluckst
du wieder in dem alten Mindset und denkst, vielleicht haben die recht.
Ja, richtig.
Also da muss man natürlich auch gegen viele Widerstände ankämpfen. Einmal gegen den Inneren selber und dann, wenn man den überwunden hat, dann kommt von außen wieder was, schmeißt du wieder was jemand an den Kopf. Fängst du wieder von vorne an.
Ja, es ist echt, deswegen super wichtig, glaube ich, dass du da weitermachst mit der Arbeit und einfach, dass die Leute anfangen und wirklich mal ein ETF kaufen. Also,
das sind 25 Euro. Also, das haben die meisten schon, auch wenn sie es noch nicht wissen.
Nee, man kann echt nicht viel falsch machen. Und spannend ist halt vor allem, weil ich habe auch nochmal diesen Spiva-Report, den habe ich ja auch in meinem Buch erwähnt, den kennst du wahrscheinlich auch, oder? Diese S&P Indices versus Active, wo sie halt vergleichen, was passiv und aktiv quasi angelegt wird. Und das ist ja Wahnsinn, dass halt irgendwie 75% der aktiv gemanagten Fonds oder sogar 80% in den USA, glaube ich, letztes Jahr waren schlechter performt als der S&P 500. Das spricht ja schon Bände, Also dann soll man einfach ein ETF auf den S&P 500 kaufen, da 25 Euro im Monat einzahlen. Man kann eigentlich nicht viel falsch machen, aber in der jetzigen Zeit, wo es noch irgendwie einigermaßen im Keller ist, wird sicherlich die nächsten 5 bis 10 Jahre wieder bergauf gehen. Weil sonst, wenn es nicht bergauf geht, dann haben wir ein ganz anderes Problem.
Genau, dann ist alles egal. Dann brauchen wir Waffen und Schafe.
Ja, genau.
Ja, ist tatsächlich so, finde ich auch. Also man kann nicht viel falsch machen, wenn man mal 25 Euro pro Monat in einem breit gestreuten ETF steckt.
Ja, mal zum Start. Ja, cool. Damit sind wir auch schon quasi am Abschluss. Noch 1, 2 kurze Fragen. Hast du irgendeine App oder eine Website, kann auch zu einem ganz anderen Thema sein, die du jetzt so gerade entdeckt hast, vielleicht in den letzten Wochen, die du häufig nutzt, wo du sagst, das wäre spannend, das sollten sich meine Hörerinnen und Hörer mal anschauen.
Also was ich tagtäglich nutze, ist Trello einfach. Mhm. Das ist halt so simpel, aber vielleicht also dann
so Selbstorganisation auch und so.
Genau, Selbstorganisation. Also da sind da ist eigentlich alles drin, alle meine To-Dos, alle To-Dos von meinem Team. Das ist komplett alles in Trello. Ansonsten, was ich noch gefunden habe, ist Tide, also Tide geschrieben, T-I-D-E.
Okay, sag mir noch nichts.
Das ist tatsächlich so wie so ein Focus Keeper, eine Pomodoro-Technik.
Ah, ja.
Aber mit, also das kann man damit machen, aber mit schönen Hintergrundgeräuschen. Also das heißt, dann kannst du dir da so ein Regenprasseln drauflegen oder mein favorites Katzenschnurren.
Okay.
Und dann arbeitest du 25 Minuten mit diesem Katzenschnurren im Ohr. Und das finde ich irgendwie ganz...
Und dann kommt der Hund und beißt die Katze und dann ist erstmal Pause.
Ja, genau. Alles tot. Ja, toll. Das ist so viel zu Mindfulness.
Nee, und das ist cool. Also es ist quasi Pomodoro gepaart mit Musik im Hintergrund.
Genau,
oder so.
Ein bisschen gepimpt. Ja, Beispiel. Genau.
Ja. Ne, das ist cool. Ja, schreibe ich direkt mal auf und nehme es mit in die Shownotes. Und noch einen oder Ratschlag zum Schluss, den du erhalten hast oder den du vielleicht selbst entwickelt hast in den letzten Jahren, den du gerne noch meinen Hörerinnen und Hörern mitgeben willst. Was wäre so der eine Ratschlag?
Der eine Ratschlag inspiriert von Mark Manson. Ich weiß nicht, ob du das Buch auch gelesen hast. Subtile Art of Not
Giving. Das habe ich gerade gehört auf dem Rückflug von Südafrika. Ja. Ich komplett durchgehört. Und, ja, das war cool.
Ja, ich habe es nämlich auch Anfang des Jahres gelesen. Und da bringt er ihn ganz schön, also worum es da ja eigentlich geht, ist, unsere Zeit ist begrenzt, unsere Energie ist begrenzt und somit auch unsere Fucks to be given, sozusagen. Man kann nicht für alles sich hergeben. Und sondern da muss man ganz stark auch differenzieren, was einen eben berührt und was einen halt nicht berührt. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Lebenskonzept, aktiv auszumisten und zu sagen, I don't give a fuck. Ganz ehrlich, geh weg, so, lass mich in Ruhe.
Ja.
Also das beschreibt er sehr schön in dem Buch und das versuche ich auch immer wieder mir auch täglich eigentlich klar zu machen. Ich habe nur so und so viel, ja, Fucks, die ich verteilen kann.
Ja.
Und, ja, die meisten sind es halt dann einfach nicht wert.
Choose the battles, ja. Genau.
Ja, choose your battles, genau.
So cool. Ist
es. Ja.
Ja, vielen, vielen Dank, Natascha, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön. Und für den inspirierenden
Input. Danke dir, hat Spaß gemacht. Danke dir.
War cool, dann bis bald vielleicht. Mach's gut.
Bis bald, tschüssi.
Ciao.
Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny-Universum, denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madamemoneypenny.de/newsletter. Und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.